Auch von meiner Seite aus ein herzliches Willkommen zu diesem Gottesdienst. Wir werden uns heute diesem Thema Ehre etwas näher zuwenden. Es ist ja tatsächlich eines der Generalthemen der Bibel überhaupt, eines der Generalthemen Gottes mit der Geschichte seiner Menschen. Von Anfang an hat Gott dieses Anliegen, dass er geehrt wird, dass ihm die Ehre zukommt, die ihm eigentlich auch wirklich gebührt. Und bis ans Ende der Geschichte, wie es in der Offenbarung beschrieben wird, verfolgt Gott eben dieses Anliegen. Geehrt will er werden, bis er endlich zu seinem Ziel kommt, dass sich alle Knie beugen werden vor diesem allmächtigen Gott. Um das zu untersuchen, werden wir uns heute wieder einem Text aus dem Buch Samuel zuwenden. Das beschäftigt uns ja als Gemeinde nun schon seit einiger Zeit und wir werden daran wieder fortsetzen. Und wir haben das letzte Mal am vergangenen Sonntag bereits mit Erschrecken feststellen können, wie die Zustände waren damals am zentralen Heiligtum der Stiftshütte Israels in der Stadt Silo. Was sich hier die Priester alles geleistet haben, die letztlich in Gottes Auftrag dafür zuständig waren, dass es in dem Volk ordentlich zuging, dass das Volk wieder Berührung zu Gott haben konnte und wie weit sie von diesen Vorstellungen Gottes weg waren. Das hat uns das Entsetzen beigebracht. Widerwärtig, abscheulich, was sich Eli und seine beiden Söhne Hophni und Phinehas dort alles geleistet haben, wie sie sich an den Opfern vergriffen haben, an den Frauen, die an der Stiftshütte ebenfalls Dienst versehen haben, vergangen haben. Es sind Zustände, wie wir sie uns schrecklicher wohl nicht ausmalen könnten. Und genau in dieses Umfeld kam nun der kleine junge Samuel im Alter von vielleicht 3 Jahren. Seine Eltern haben dieses Versprechen eingelöst, dass er dort an dieser Stiftshütte in Silo lernen soll, wie man Gottes Diener ist. Sie haben es eingelöst und ihren Jungen abgegeben in die Höhle des Löwen, in das Zentrum des Bösen. Aber wir haben auch darüber staunen können, wie der kleine junge Samuel herangewachsen ist, wie er letztlich aufblühen konnte in diesem schrecklichen Umfeld wie ein Goldkrokus in der Wüste Negev. Auf kargem, felsigem Untergrund hat er doch genügend gehabt, in Gott, vor Gott, um hier voranzukommen, aufwachsen zu können zu Gottes Ehre. Und wir haben es das letzte Mal bereits angekündigt, wir werden uns heute mal dieser anderen Seite etwas näher zuwenden, wie denn Gott auf diese Missstände in seinem Heiligtum reagiert. Was Gott zu diesem ganzen Treiben von Eli, dem Priester und seinen Söhnen Hophni und Phinehas zu sagen hat. Und das werden wir heute nun auch wirklich tun. Da kann es durchaus passieren, das möchte ich gleich vorne wegschicken, dass uns die Betrachtung dieser negativen Zustände es uns tatsächlich etwas heiß auf den Stühlen werden lässt. Auf unseren Stühlen. Ich habe bei der Vorbereitung festgestellt, dass das ganz viel mit uns zu tun hat. Dass wir mehr unseren Platz in dieser Geschichte damals haben, als wir beim oberflächlichen Lesen zunächst einmal wahrhaben möchten. Davon später mehr. Ich bin überzeugt davon, dass es uns allen gut tut, auch einmal diese Perspektive auszuhalten. Nicht nur mit Abscheu auf diese 3 Leute, diese 3 falschen, schlechten Priester zu schauen und mit den Fingern auf sie zu zeigen, sondern diese Episode damals durchaus auch als einen Spiegel zu nehmen und selber darin zu entdecken, wie wir mit Gott umgehen, welche Rolle Gottes Ehre in unserem eigenen Leben spielt. Das mag zwar beschämend sein, unangenehm in jedem Fall, aber es tut uns gut, hier an dieser Geschichte zu erkennen, was Gott im Eigentlichen, im tiefsten Inneren seines Wesens wichtig ist, worauf es ihm ankommt und daraus Konsequenzen zu ziehen für unser ganz persönliches Leben, für unsere Einstellung, für unser Verhalten. Es lohnt sich, ich möchte Sie sehr herzlich einladen, das mal so auf sich wirken zu lassen. Ich möchte diesen Text vorlesen, der uns heute noch ein bisschen näher beschäftigen wird. Das weitergeben, was damals dem Priester Eli ein namentlich unbekannter Prophet im Namen Gottes ausrichten ließ. Sie können es hier vorne an der Leinwand mitlesen oder auf den Infoblättern, da auch in englischer Sprache, wenn Ihnen das mehr entgegenkommt. hat sich Folgendes zugetragen. Eines Tages kam ein Prophet zu Eli und sagte, so spricht der Herr. Und jetzt kommt's. Hast du vergessen, wie deutlich ich damals zu deinem Stammvater Aaron gesprochen habe, als die Israeliten noch in Ägypten unter der Herrschaft des Pharaos litten? Aus allen Stämmen Israels habe ich ihn und seine Nachkommen als meine Priester erwählt. Sie sollten auf meinem Altar Opfer darbringen, Weihrauch verbrennen und in meinem Heiligtum das Priestergewand tragen. Schon deine Vorfahren durften von allen Opfern der Israeliten einen bestimmten Anteil für sich zum Essen behalten. Warum setzt ihr euch jetzt über meine Gebote hinweg und greift gierig nach den Opfergaben, die für mich allein bestimmt sind? Und du, Eli, warum ehrst du deine Söhne mehr als mich? Warum duldest du, dass sie die fettesten und schönsten Fleischstücke der Opfertiere für sich nehmen, damit ihr alle euch mästen könnt? Darum sage ich, der Herr, der Gott Israels, ich habe dir versprochen, dass die Priester für alle Zeiten aus deiner Sippe kommen. Doch heute muss ich dieses Versprechen zurücknehmen. Denn ich ehre nur die, die auch mich verehren. Wer mir aber verächtlich den Rücken kehrt, der wird selbst auch verachtet. In Zukunft soll die Lebenskraft deiner Nachkommen gebrochen sein. Nie mehr wird ein Mann deiner Sippe über seine besten Jahre hinauskommen. Verbittert und voller Neid werdet ihr auf das Glück und den Wohlstand blicken, den ich ganz Israel gebe, während in eurer Familie Not und Elend herrschen. Keiner von euch wird je ein hohes Alter erreichen. Trotzdem soll deine Familie nicht ganz aussterben. Manche werden noch vor meinem Altar dienen. Dir selbst aber bleibt nur Trauer und Leid. Denn alle deine Nachkommen werden im besten Mannesalter sterben. Ich will dir mit einem Zeichen bestätigen, dass jedes dieser meiner Worte eintreffen wird. Deine Söhne Hophni und Phinehas werden beide am selben Tag sterben. Dann setze ich einen Priester ein, der treu zu mir steht. Er wird mir dienen und tun, was mir gefällt. Ich schenke ihm viele Nachkommen und sie werden für alle Zeiten im Dienst des Königs stehen, den ich einsetzen will. Auch den Priesterdienst werden sie ausüben. Wer dann von deinen Nachkommen noch lebt, wird zu diesem Priester kommen und auf den Knien um etwas Geld und Brot betteln. Er wird flehen, bitte lass mich ein Gehilfe der Priester werden, damit ich wenigstens etwas zu essen habe. Soweit Gottes Wort durch den Propheten an den Priester Eli und seine Söhne. Es ist sicher eine sehr unbequeme Botschaft, die dieser Prophet hier auszurichten hat. Aber meistens erging es den Propheten in Gottes Geschichte so, dass sie in aller Regel zu negativen Entwicklungen in seinem Volk Stellung beziehen mussten. Der Kern, den dieser Prophet hier vor dem Eli brandmarken soll, der ist in diesem 29. Vers zu finden, wo es heißt, du ehrst deine Söhne mehr als mich. Es geht hier in dieser Kritik im Wesentlichen um die Stellung von Gottes Ehre in diesem Priestergeschlecht, in diesem Priesterhaus. Eli ehrt seine beiden Söhne mehr als Gott und das möchte Gott nun einfach nicht länger hinnehmen. Wenn wir die Bibel in ihrer Gesamtheit betrachten, merken wir, dass diese Frage der Ehre Gottes das zentrale Anliegen ist, fast auf allen Seiten, über alle Seiten hinweg. Gott will geehrt werden. Im Alten und im Neuen Testament zieht sich das unisono durch. Er will geehrt werden, nicht nur von seinen Leuten, die bereits mit ihm leben, sondern auch von denen, die sich nicht seiner Autorität unterstellen. Alle Menschen werden aufgefordert, Gott die Ehre zu geben. Natürlich besonders und in erster Linie diejenigen, die ihn kennen und um seine Qualitäten wissen. Darin liegt sogar im tiefsten Grunde der eigentliche Sinn des menschlichen Lebens verborgen. Der Sinn des menschlichen Lebens liegt darin, Gott die Ehre zu geben, für Gott da zu sein. Das ist unsere Daseinsberechtigung, unsere Bestimmung. Wie kann das sein? Wie kann Gott auf diese Ehre so großes Gewicht legen? Schauen wir mal ein bisschen in den Wortlaut in diesem Text etwas näher hinein. Da fällt uns auf, dass in der hebräischen Sprache des Alten Testaments für Ehre und für Herrlichkeit dasselbe Wort verwendet wird. Ein und dasselbe Wort für beide Dinge, Ehre und Herrlichkeit. Der Ursprung dieses Worts kommt von dem Wort, von dem deutschen Wort Gewicht. Zum Beispiel wird das schwere Organ des Menschen, die Leber, mit diesem Wort beschrieben. Also Gewicht. Gott ist nun wahrlich ein Schwergewicht. Ich finde, es ist ein interessanter Zusammenhang. Herrlichkeit bedeutet nämlich, Gott hat Gewicht. Gott ist ein Schwergewicht, das Schwergewicht des Universums schlechthin. Ehre heißt nun, Gott bekommt Gewicht. Wenn Sie jetzt im Urlaub am Strand spazieren waren, haben Sie meistens beobachten können, dass wenn Sie Fußspuren hinterlassen haben, Ihr Gewicht sich im Sand in Fußspuren widerspiegelt. Da ziehen Sie eine Spur hinter sich her. Herrlichkeit heißt, ich habe Gewicht. Ich sage euch nicht, wie viel. Ehre heißt nun, ich hinterlasse Spuren. So soll das sein. Hat sich das Gott vorgestellt? Er ist Gewicht und er will jetzt Spuren hinterlassen in meinem Leben. Er will sich selber zu erkennen geben. Ich möchte das mit einem ganz einfachen Beispiel versuchen zu verdeutlichen. Die meisten von uns kennen ja solche eine Maschine. Eine Personenwaage, ja, das ist ein ganz einfaches Modell hier. Die neueren sind noch wesentlich komplizierter ausgerüstet mit Körperfettwaage und GPS-Empfänger und DVD-Player und Navigationssystem und was, da kann ja was. Also, das ist ein ganz einfaches, da kann man eigentlich nur draufstehen und ablesen, wie viel halt draufsteht. Also, wie viel Markus hier auf der Waage steht. Das ist eigentlich so das ganz einfache, schlichte Prinzip. Manche verbinden mit dieser Waage so mehr Enttäuschungen. Oh, schon wieder. Andere eher Hoffnungen. Vielleicht schlägt es ja dieses Mal an. Keine Ahnung, wie ihr mit dieser Maschine hier umgeht und welche Assoziationen ihr damit verbindet. Die Waage wird relativ wenig gefragt. Sie wird nicht gefragt, ob es ihr jemals peinlich wäre, dass da in der Regel nackte Füße draufstehen. Ob sie ihr unangenehm sein könnte, ob ihr das passt, was hier an Gewicht anzuzeigen ist, ob sie mehr oder weniger belastet wird, das geht gar nichts an. Der Sinn des Lebens dieser Waage besteht einfach nur darin, dass jemand draufsteht und sie zeigt jetzt, wie viel Mensch draufsteht. Also, steht wenig drauf. Huch, 48 habe ich gerade gemessen hier. Okay. Vor dem Mittagessen, okay. Heute Abend siehst du wieder anders aus. Der Mensch, der draufsteht, hat tatsächlich das Gewicht. Und die Waage hat nur die Aufgabe, das Gewicht anzuzeigen. Möglichst auf das Gramm genau. Mehr hat sie nicht zu tun. Zu keinem anderen Zweck wurde sie jemals konstruiert. Wie würde ich nun reagieren, wenn die Waage mir versuchen würde zu schmeicheln und sie automatisch jedes Mal 10 Kilo abzieht? Oder wenn sie mir eine reindrücken will und mir dann auf einmal 10 Kilo draufschlägt? Ich würde wahrscheinlich sagen, okay, so teuer sind diese Dinger nicht, ich schmeiße das Ding einfach weg. Ich kann das nicht gebrauchen. Wenn ich da draufstehe, will ich doch wissen, was Sache ist. Ich will doch über mich selber Bescheid wissen. Also eine Waage, die falsch geht, erfüllt ihren Zweck nicht, weg kommt sie, ich schmeiß die weg. Alles andere kann ich nicht gebrauchen, was am Gewicht draufsteht, muss auch angezeigt werden, nicht mehr und nicht weniger. So. In den biblischen Begriffen heißt das nun mit dem Gewicht Folgendes. Auf der Waage steht Herrlichkeit. Herrlichkeit steht drauf, volles Gewicht. Auf der Anzeige steht Ehre. Die Anzeige spiegelt das 1:1 wider, was auf der Waage sich befindet. Gottes Herrlichkeit zieht Ehre nach sich. So hat sich das Gott vorgestellt mit den Menschen, mit der Schöpfung. Gottes Herrlichkeit zieht Ehre nach sich. Die Ehre spiegelt seine Herrlichkeit wider. Genial, was Gott in unser Leben hineingelegt hat, wie er sein Gewicht deutlich macht. Es gibt keinen Gott außer ihm. Er ist einzigartig, das Schwergewicht überhaupt. Keiner in diesem ganzen Universum kann mehr Einfluss nachweisen als dieser lebendige Gott. Keiner ist mächtiger als er. Es gibt keinen schöneren, klügeren, erfahreneren, stärkeren, gerechtigeren, gerechteren, frischeren, liebevolleren, barmherzigeren, freundlicheren, gütigeren, einfach keinen herrlicheren Gott als ihn. Einmalig. Absolut. Keiner könnte es mit diesem Gott jemals aufnehmen. Er übertrifft alle. Und dafür, für diese Herrlichkeit, soll er nun im Leben der Menschen entsprechend auch Gewicht bekommen. Ehre. Diese Herrlichkeit will reflektiert werden. Spuren hinterlassen. In der Schöpfung geschieht das weitestgehend automatisch. Die Vögel singen automatisch zu Gottes Ehre. Die Blumen blühen automatisch in den leuchtenden Farben. Der Mensch dagegen muss dazu aufgefordert werden. Er muss sich dafür entscheiden, diese Ehre, die er Gott schuldig ist, ihm auch wirklich 1:1 zu geben und wieder zu spiegeln. Zu 100%. Und da genau liegt nun Elis Problem. Eli hat sich dafür entschieden, von Gottes Ehre, die ihm eigentlich zustünde, etwas abzuschneiden. Und diese Ehre seinen Söhnen zu geben. Dafür erhalten nun seine Söhne mehr Gewicht als Gott. Um mit seinen Söhnen, so war seine Überlegung, um mit seinen Söhnen weiterhin in Harmonie leben zu können, hat er es vorgezogen, Gottes Herrlichkeit mit Füßen zu treten. Gott einfach einen alten Mann sein zu lassen. Der Kontakt, die Beziehung zu seinen Söhnen war ihm wichtiger. Nun, es ist für Gott zunächst einmal kein Problem, wenn Menschen auch geehrt werden. Da hat er überhaupt keine Schwierigkeiten. Er gebietet ja sogar ausdrücklich, dass die Eltern zum Beispiel bis zu ihrem Tod geehrt werden sollen. Du sollst Vater und Mutter ehren, sagt Gott. Auch der Regierung, der Obrigkeit, den Königen und Regierungschefs soll Ehre zukommen. Aber diese Ehre, die Gott nun verlangt bei den Menschen gegenüber, die schmälert Gottes Ehre nicht, weil er ja selber dazu auffordert. Schwierig wird das erst dann, wenn ich Gottes Ehre etwas abschneide, was Gott nicht entspricht. Und da überlegen wir doch mal ganz aufrichtig, in welcher Weise durch unser Leben Gottes Ehre geschmälert wird. Zum Beispiel wird Gott seiner Ehre beraubt, wenn Gott über unserem Leben nicht die höchste Autorität sein darf. Oder wenn wir nicht das tun, was er uns sagt. Oder wenn wir auf das, was er uns geben möchte, Anspruch anmelden, so als hätten wir das auch noch verdient. Oder Gottes Ehre wird geschmälert, wenn wir seine Gaben nicht für ihn einsetzen. Oder wenn wir über den Gaben ihn als Geber vergessen, dem wir ja alles zu verdanken haben. Oder er wird seiner Ehre beraubt, wenn andere Einflüsse auf mein Leben mehr Gewicht haben. Zum Beispiel ganz schlicht und einfach meine momentane Lust und Laune. Oder das Fernsehprogramm. Oder Alternativangebote. Oder meine Freunde. Wer hat mehr zu sagen? Oder Gottes Ehre wird gekürzt in meinem Leben, wenn Gottes Einfluss auf mein Leben für andere Menschen nicht erkennbar ist. Wenn er keine Spuren mehr hinterlassen kann. Man sieht gar nicht mehr, dass Gott in meinem Leben die höchste Autorität ist. Oder wenn unsere Gebete nicht mehr von Dankbarkeit geprägt sind. Nur noch Wünsche, Forderungen. Seht ihr, diese Konkurrenten für Gottes Ehre, die sind so weit hergeholt überhaupt nicht. Also ich persönlich kenne jeden dieser einzelnen Sätze. Und wohl noch viel mehr darüber hinaus. Und ich muss ehrlich zugeben, dass wiederholt mein Leben ein anderes Gewicht gezeigt hat, als das, das Gott in mein Leben hineingelegt hat. Die Anzeige stimmt nicht. Oder mit den Worten der Bibel, wie Gott mir in seiner Herrlichkeit in meinem Leben begegnete, hat nicht im gleichen Maß 1:1 Gottes Ehre zur Antwort. Wenn mein Leben eine Waage ist, muss ich ehrlich sagen, sie geht falsch. Wo ich vorher noch sagte, dann könnte man sie wegwerfen, oder? Eine falsche Waage hilft dir nun keinem. Die Waage geht falsch in meinem Leben, ganz so wie bei Eli, dem Priester damals. Das macht Gott nun dem Eli sehr deutlich. Er schickt dem Eli genau zu diesem Zweck einen Propheten, der ihm diese Zusammenhänge aufdecken soll. Er stellt ihm vor Augen, was er alles Gott zu verdanken hat, was er so selbstverständlich in seinem Leben einfach nur akzeptiert hat, als Rahmenbedingungen, vielleicht sogar als eigenes Verdienst. Der Prophet sagt, lieber Eli, du bist weitaus mehr von Gott beschenkt, als du eigentlich denkst. Es ist nicht selbstverständlich, dass du, lieber Priester Eli, überhaupt Priester sein darfst. Priester darf nur sein, wer eine direkte Nachkommenschaft auf Aaron, den ersten Hohenpriester nachweisen kann. Lieber Eli, hast du dir deine Eltern selber ausgesucht? Hast du dir Aaron als Vorvorvorvater ausgesucht? Du bildest dir was ein auf deinen Beruf? Ich habe dich zum Priester gemacht. Ich habe dir geschenkt, dass du in diese Linie hineingeboren wirst. Auch in deinem Beruf verdankst du doch alles meiner Zuwendung, sagt Gott dem Eli weiter. Selbst die einzelnen Opfer, die du bringst und wo du dich selber noch daran bedienst, an den fettesten Stücken Fleisch. All diese Opfer kommen doch letztlich von mir. Ich habe doch dafür gesorgt, dass Israel im letzten Jahr wieder genügend zu essen hatte, genügend Vieh hatte. Ich habe euch doch alle durchgebracht, dass selbst ihr als Leviten und Priester ohne eigenes Stück Land und ohne andere Berufe auszuüben versorgt werden konntet durch diesen Zehnten. Ich kümmere mich doch um euch, um eure Zukunft, um euer Ergehen. Lieber Eli, letztlich verdankst du doch deine ganze Existenz mir, dem Allmächtigen und Herrlichen. Das dürfen wir uns heute, 2011, ruhig auch mal einen Moment überlegen. Was verdanken wir eigentlich dem Allmächtigen und Herrlichen in unserem Leben? Oh, wir haben es gesungen in dem, ich glaube, ersten Lied im Lobpreisblock. Seine Güte lässt uns leben, seine Gnade will vergeben. Gibt es auch nur eine einzige Sekunde in unserem Leben, die wir überstanden hätten, ohne die Zuwendung Gottes, ohne die Luft zum Atmen, die er uns gibt? Wo wären wir alle miteinander, wenn Gott uns nicht die Kraft geben würde, um morgens aufstehen zu können? Die Kraft, um unsere Organe ihren Funktionen nachkommen lassen zu können, einem Beruf nachgehen zu können? Wo wären wir, wenn er uns nicht den Verstand gegeben und erhalten hätte, um lernen zu können, um denken zu können? Unser ganzes Leben verdanken wir doch Gott. Daher ist es angemessen, jeden Atemzug, jede Sekunde, jeden Gedanken unseres Lebens für ihn zu leben, für seine Ehre. Das hat er verdient. Nicht weniger. Und Eli hat das vergessen. Die Söhne mehr geehrt als Gott. Und das hat Konsequenzen. Hier bei Eli sehr drastisch. Es ist ja so, dass wir meistens erst merken, was wir an Geschenken Gottes erhalten haben, wenn wir diese Geschenke mal nicht mehr haben. Es ist ja ganz klar, wenn wir gesund sind, nehmen wir diese Gesundheit zum Beispiel oft als selbstverständlich. Und erst wenn wir sie nicht mehr haben, merken wir, was wir eigentlich hatten in den gesunden Tagen. Es ist ja ein ganz normaler Zusammenhang und ich vermute, dass es euch ja genauso geht. Dafür, dass Eli Gottes Ehre geschmälert hat, soll er jetzt mal am eigenen Leib erfahren, wie es ist, wenn Gott seine Zuwendung wegzieht. Wenn Eli all das nicht mehr genießen kann, was er zuvor so selbstverständlich genommen hat. Das hat ihm der Prophet übermittelt. Sehr undankbare Aufgabe. Das heißt, die Aussage des Propheten war letztlich, um mal in diesem Bild von der Waage zu bleiben, Gott steigt mit seinem Gewicht von der Waage runter. Und Eli soll nun, muss nun, am eigenen Leib erleben, wie es ist, in Gottes Augen eine Null zu sein. Für Gott einfach nicht mehr da zu sein. Übersehen zu werden. Vernachlässigt zu werden. Wie es ist, von Gott mit Verachtung gestraft zu werden. Ignoriert zu werden. Gott zieht alles, was er ihm zuvor gegeben hat, einfach weg. Seine Familie wird zur Bedeutungslosigkeit verurteilt. Seine Söhne, die ohne Gott leben wollten, werden erfahren, dass sie sich so für den Tod entschieden haben und frühzeitig sterben werden. Oh, was bliebe von uns übrig, wenn das Gott mit uns machen würde? Wenn Gott uns auf einen Schlag alles entziehen würde, was wir ihm zu verdanken haben, was wäre noch da von uns? Das wäre doch auch für uns der Tod. Aber warum sollte es Gott mit uns anders machen als mit dem Eli damals? Warum sollte uns Gott dieses Schicksal des Eli ersparen? Die wir doch mehr in dieser Geschichte verankert sind, als wir es eigentlich denken wollen. Wir haben ja festgestellt, dass auch bei uns Gottes Herrlichkeit nicht im Verhältnis von 1:1 in Ehre wiedergespiegelt wird. Auch wir berauben doch Gott seiner Ehre in so vielerlei Belange. Da kann sich doch wohl keiner herausreden. Es gibt keinen Menschen, sagt Paulus im Neuen Testament, es gibt keinen Menschen, der Gott in dem Maß ehren würde, dass Gott damit zufrieden sein könnte. Das hört sich doch ziemlich aussichtslos an, oder? Wenn wir Gottes Wort so konzentriert und so schonungslos auf unser eigenes Leben anwenden, was bleibt denn noch übrig? Was gibt uns noch Hoffnung, nachher noch wieder lebendig aus diesem Saal rausgehen zu dürfen? Aber so wie wir am vergangenen Sonntag inmitten dieser trostlosen Kulisse und dieser felsigen Umgebung den Goldkrokus gefunden haben, so enthält auch dieser Abschnitt eine kostbare Blüte. Einen Lichtblick, der es versteht, unsere Blicke auf sich zu ziehen. Hier strahlt uns in den schönsten Farben, in diesem ernüchternden Text, eine Blüte entgegen, eine Lösung entgegen, die wir nicht mehr erhoffen konnten und schon gar nicht verdient hätten. Gott lässt durch den Propheten ausrichten, dann, wenn das alles geschehen ist, dann setze ich einen Priester ein, der treu zu mir steht. Er wird mir dienen und tun, was mir gefällt. Ich schenke ihm viele Nachkommen und sie werden für alle Zeiten im Dienst des Königs stehen, den ich einsetzen will. Auch den Priesterdienst werden sie ausüben. Hier wird der Horizont Elis weit über die Priesterschaft, die er im Moment ausübt, weit hinweg aufgebrochen. Eli bekommt hier Jesus Christus vor Augen geführt. Jesus selber, er persönlich, ist dieser treue Priester, von dem Gott durch den Propheten hier spricht. Dieser Priester Jesus hat etliche Jahrhunderte später nicht nur sein ganzes Leben zu 100% für Gottes Ehre gelebt und sich in jeder einzelnen Situation so verhalten, wie es Gott gefällt. Dieser Priester Jesus hat für uns Menschen nicht nur Opfer gebracht, die Gott wiederum zuvor geschenkt hätte. Der hat sich persönlich geopfert. Darin liegt seine Überlegenheit. Er gibt sich selber zum Opfer. Sein eigenes Leben hat er eingesetzt. Damit haben wir die Chance auf eine Zukunft. Die Chance, nicht demselben Schicksal des Eli und seine Söhne zu verfallen. Unsere Schuld, die wir auf uns geladen haben, jeder Einzelne, ist restlos beglichen. Das zeichnet diesen hohen Priester Jesus aus. Nicht, weil wir es verdient hätten, hat er das getan, sondern weil dieser herrliche Gott gnädig ist. So wird uns gewissermaßen dieses Leben ein zweites Mal geschenkt. Das erste Mal für jeden Einzelnen von uns, als wir das Licht der Welt erblickten. Damals wurden wir nicht gefragt. dieses zweite Mal dagegen werden wir gefragt. Heute werden wir gefragt. Gott selber fragt uns: Willst du dieses neue Leben haben? Geschenkt. Willst du zu meiner Ehre leben? Willst du begnadigt werden, um für 24 Stunden, 7 Tage in der Woche mir allein zu gehören? Willst du, dass sich dein weiteres Leben um mich dreht? Darf ich die Achse deines Lebens sein? Möchtest du, dass ich in deinem Leben das größte Gewicht habe? Dann komm zu mir. Und ich werde dir begegnen in meiner ganzen Herrlichkeit. Ich werde mich dir zuwenden in meiner ganzen Schönheit. Und dein Leben darf diese Schönheit widerspiegeln. Ich will dein Leben anstrahlen, dass es hell wird. Ich will dir die Sonne sein. Und du darfst anderen leuchten wie der Mond. Angestrahlt allein von meiner Pracht. Wir werden gefragt. Die Vögel tun es automatisch. Wir werden gefragt. Deine ganz persönliche Antwort kannst du in einem stillen Gebet jetzt ganz aufrichtig vor Gott ausbreiten. Auf diese Einladung antworten. Drücke Gott zum Beispiel aus, dass es dir leid tut, seine Ehre geschmälert zu haben, was davon abgeschnitten zu haben. Erneuere den Wunsch, dass er in deinem Leben das größte Gewicht bekommt. Oder vielleicht auch zum allerersten Mal. Sag ihm, dass du seinen Einfluss wünschst, dass du dich seiner Autorität unterstellen willst für den Rest deines Lebens. Ich schließe mit einem Gebet und dann wieder ab. Jetzt erstmal jeder für sich ganz persönlich in der Stille. Jesus Christus, wir können dieses Glück kaum ermessen, das darin verborgen liegt, dass du dieser Hohepriester geworden bist. Dass du dich an unserer Stelle geopfert hast. Denn es wäre unser Schicksal gewesen, wie damals bei Eli und Hophni und Pinhas, mit deiner Verachtung gestraft zu werden, eben mit dem Tod bestraft zu werden. Vielen Dank, dass du das selber getragen hast. Und das macht unser Leben noch viel herrlicher. Wir kommen in Berührung mit dieser unendlichen Gnade, die du uns gewährst. Jesus, lass unser Leben dazu dienen, deine Herrlichkeit wieder zu spiegeln. Das, was du hineingelegt hast, anderen zu zeigen, dass auf dich Ehre fällt durch unser Tun, durch unsere Worte, durch unsere Gedanken, durch unsere Motivation, unsere Einstellungen und Werte. Jesus, wir möchten, dass du in unserem Leben Eindruck hinterlässt, Fußspuren, Gewicht. Wir möchten dir mit allem unserem Tun die Ehre geben, denn du bist würdig, von uns zu nehmen Preis und Ehre und Dank. Amen.